Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Wirtschaftskrise und kein Ende in Sicht. Die Aktienmärkte fallen und steigen und steigen und fallen. Dazu auch unser Schwerpunkt der Sendung: Bushs Rede in Washington, Erklärungen zur Wirtschaftswoche, Islands stürzende Krone und Tracy Kelly, eines von Tausenden von Schicksalen in den USA. Weiter: Die Gewerkschaft UNIA fordert weiterhin Lohnerhöhungen, Bericht vom Kongress in Lugano. Der finnische Ex-Präsident Martti Ahtisaari erhält den Friedensnobelpreis für seine internationalen Vermittlungsbemühungen. Und später dann Surprise, eine böse Überraschung, die rein gar nichts mit der Wirtschaftskrise zu tun hat. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Karin Britsch.
An den internationalen Aktienmärkten geht es weiter bergab. Zu Handelsbeginn an der New Yorker Börse stürzte der Dow Jones Index zuerst massiv ins Minus, fing sich dann etwas, um sogleich wieder an Wert zu verlieren. Und der Swiss Market Index hat einen sehr schwarzen Tag hinter sich. Oliver Washington fasst die Turbulenzen zusammen.
Auch heute kannten die Aktienkurse an den europäischen Börsen nur eine Richtung, steil nach unten. Der Swiss Market Index verlor zeitweise über 9%. Am stärksten unter Druck waren die Aktien von Banken und Versicherungen. Der DAX in Frankfurt gab vorübergehend um mehr als 11% nach. In Wien wurde der Handel am Vormittag zeitweise ausgesetzt und die Börse in Moskau blieb ganz geschlossen. Die europäischen Börsen reagierten damit auf die rabenschwarzen Vorgaben von gestern aus den USA und Asien. Heute startete die amerikanische Börse ein wenig besser in den Tag. Zwar liegt auch sie unterdessen einige Prozentpunkte im Minus, sie konnte aber die europäischen Börsen vorübergehend ein wenig stabilisieren. Um 16:30 heute Nachmittag Schweizer Zeit wandte sich dann US-Präsident George Bush mit einer Fernsehansprache ans amerikanische Volk. Er versuchte zu beruhigen, die amerikanische Regierung unternehme alles, um die Krise zu bewältigen. Die Börsianer allerdings ließen sich von Bushs Ansprache nicht überzeugen. Kurz danach setzte die Talfahrt an den Börsen wieder ein. Die ersten europäischen Börsen schlossen mit 7-9% im Minus. Einen Einbruch erlebte heute auch der Ölpreis. Das Rohöl ist mit knapp $80 pro Fass so günstig wie seit einem Jahr nicht mehr. Positiv wirkt sich dies für die Autofahrer aus. Die beiden Gesellschaften Shell und BP haben die Preise an den Schweizer Tankstellen um 3-4 Rappen pro Liter gesenkt.
Oliver Washington. Und gleich die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.347 Punkten, minus 7,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.294 Punkten, minus 3,3%. Der Euro wird zu 1.52.14 gehandelt, der Dollar zu 1.12.98. Erstmals in der laufenden Finanzkrise können Schweizer Bankkunden von der sogenannten Einlagensicherung profitieren. Zum Zug kommt die Sicherung im Fall der isländischen Kaupthing Bank, die in großen Schwierigkeiten ist. Die meisten Schweizer Kunden würden all ihr Geld zurückbekommen, teilt die Eidgenössische Bankenkommission mit. Die EBK geht davon aus, dass nur wenige Schweizer Kunden mehr als 30.000 Franken bei der Kaupthing Bank angelegt haben. Die Gewerkschaft UNIA fordert wirksame Maßnahmen, um die Finanzkrise zu bewältigen. Dies dürfe aber auf keinen Fall auf dem Buckel der kleinen Leute geschehen, heißt es in einer Resolution des UNIA-Kongresses, der in Lugano stattfindet. Es brauche Lohnerhöhungen, eine Weiterbildungsoffensive und ein Impulsprogramm, um die reale Wirtschaft zu stärken. Die Finanzindustrie hingegen müsse an die kurze Leine genommen werden. Stromproduzenten und Großverbraucher wollen, dass der Bundesrat auf die hohen Strompreise reagiert. Es sei eine Verordnungsänderung nötig, wurde an einem runden Tisch festgehalten. Eine gesetzliche Anpassung durch das Parlament sei erst mittelfristig nötig, heißt es weiter. Gerold Bührer, Präsident des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse und Initiator des runden Tisches, betont die Rolle der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom.
Wir sind klar der Auffassung, dass der ElCom eine Schlüsselrolle zukommt, wie gesagt, nebst der bundesrätlichen Ebene. Und wir, sprich Stromproduzenten, wie auch die energieverbrauchende Wirtschaft, die hier am Tisch versammelt ist, unterstützt mit Nachdruck die Abklärungen und die Einflussnahme seitens der ElCom.
Gerold Bührer, Präsident von Economy Suisse. In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit im September weiter gestiegen. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit nahm im Vergleich zum August leicht zu, um knapp 2000 auf 96.000. Weil der Anstieg gering ist, bleibt die Arbeitslosenquote bei 2,4%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft mitteilt. Bundespräsident Pascal Couchepin reagiert gelassen auf die Entwicklung der Ölkrise zwischen der Schweiz und Libyen. Zurzeit gebe es genug Öl und wahrscheinlich habe der Lieferungsstopp Libyens keine Auswirkungen, sagte Couchepin. Libyen hatte angekündigt, kein Öl mehr in die Schweiz zu liefern. Zudem würden Guthaben in der Höhe von 7 Milliarden Dollar von Schweizer Banken abgezogen. Laut dem Außendepartement finden zwischen Libyen und der Schweiz weiterhin Gespräche statt. Hintergrund der Krise ist die vorübergehende Festnahme eines Sohnes des libyschen Staatschefs Gaddafi vor 3 Monaten. Der ehemalige finnische Präsident Martti Ahtisaari erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Er wird damit für sein politisches Vermitteln in Krisengebieten geehrt, so etwa im Kosovo, in Namibia oder auch im indonesischen Aceh. Die internationale Politik hat überwiegend positiv reagiert. Die EU-Kommission, Deutschland und Frankreich gratulierten dem Preisträger. Kritik kommt hingegen von Russland. Ahtisaaris Tätigkeit habe unter anderem dazu geführt, dass sich Kosovo von Serbien abgespalten habe, kritisierte der russische UNO-Botschafter. Die internationale Schutztruppe in Afghanistan kann künftig hart gegen die Opiumproduktion im Land vorgehen. Das beschlossen die Verteidigungsminister der 26 NATO-Länder in Budapest. Jedes NATO-Mitglied kann aber selbst entscheiden, was es gegen die Drogenproduzenten tun will. Deutschland etwa wird seine Soldaten nicht in einen offenen Kampf gegen die Drogenbarone schicken. Gegen die Drogenproduktion vorzugehen, war unter anderem von den USA gefordert worden. Deutschland, Italien und Spanien wollten diese Aufgabe den Afghanen überlassen. Das Wetter. Morgen Samstag liegt über dem Flachland Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 1000 Metern. Dieser löst sich bis zum Nachmittag größtenteils auf. In den übrigen Regionen ist es ganztags sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Am Sonntag geht es, abgesehen von einigen Nebel- und Wolkenfeldern, mit ziemlich sonnigem Wetter weiter. Es bleibt rund 20 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 unter DRS Musikwelle. Die weiteren Themen. Die Weltfinanzen verlieren ihr System. Wir schauen auf diese turbulente Woche zurück mit unserem Wirtschaftsexperten. Wo stehen wir? Was passiert hier? Was kommt noch? Dazu auch die Schaltung nach Washington. Und die gefühlte Wirtschaftskrise. Island. Der Ministerpräsident spricht von einem schmerzhaften Prozess.
This is going to be a very painful process for many people here. Many people will be losing their jobs. Many shareholders, probably all of them, will be losing money. Some people will be losing substantial fortunes.
Dann Tracy Kelly, das persönliche Schicksal eines Ex-Bankers, der nun Reisecar fährt. Auch hier hat die Krise das Drehbuch geschrieben. Weitere Themen: der Gewerkschaftsriese Unia und der Friedensdiplomat Ahtisaari. Schließlich die böse Überraschung für Surprise. Das Straßenmagazin erhält Bahnhofsverbot von der SBB. Was für eine verrückte Woche. Das ganze Börsen- und Finanzsystem scheint einem Kartenhaus gleich zusammenzufallen. Dieser heutige Freitag ist ein weiterer Tag mit weiteren Tauchern an der Börse. Unser Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin ist jetzt bei mir im Studio, um diese Turbulenzen zu analysieren. Markus Mucklin, was für eine verrückte Woche, habe ich eben gesagt. Ist sie wirklich so verrückt oder kommt hier bloß, was kommen musste?
Es ist jedenfalls eine sehr verrückte Woche gewesen. Man hoffte ja immer auf Besserung, weil gewisse Maßnahmen auch ergriffen wurden. Es gab aber keine Besserung. Es herrscht viel mehr Panik. Es herrscht Ausverkaufsstimmung. Ja, auch heute wieder war das der Fall. Aber es zeigt sich zugleich, dass die größten Pessimisten jetzt eigentlich Recht bekommen. Sie haben seit Monaten gewarnt und gesagt, es könne noch viel schlimmer kommen, als es schon war, wenn nicht entschieden gehandelt wird. Und es wurde eben nicht entschieden gehandelt und vor allem nicht rechtzeitig gehandelt. Und so frisst sich jetzt die Krise tatsächlich durch alle Sektoren der Wirtschaft. Sie ist also längst nicht mehr nur eine Immobilienkrise. Sie hat auch geografisch sich ausgeweitet. Sie ist definitiv in Europa angekommen. Und sie kommt oder schwappt jetzt auch über auf die Schwellenländer. Langsam, das hat sich diese Woche gezeigt, an den Börsen von vielen Schwellenländern und Entwicklungsländern. Und es ist ein Zeichen dafür, dass eben auch diese Länder jetzt Mühe haben, an Kredite heranzukommen.
Gespannt hat man heute nach Washington geschaut, wo Präsident Bush eine Rede hielt. Denn in dieser Katastrophenstimmung sind eben seine Worte wichtige Signale. Und dort in Washington ist uns nun Peter Vögeli zugeschaltet. Peter Vögeli, was hat Präsident Bush denn genau gesagt?
Präsident Bush hat, wie schon in mehreren kurzen Reden in den vergangenen Wochen, versucht, Amerika zu beruhigen. Es sei dies der 20. Versuch innerhalb eines Monats, hat die Washington Post gezählt. Und dies geschieht nach dem berühmten Vorbild von Franklin Roosevelt, der in seiner Inaugurationsrede von 1933 gesagt hat, Amerika müsse vor nichts Angst haben als vor der Angst. Und darum geht es auch Präsident Bush. Er möchte beruhigen, das Vertrauen wiederherstellen. Konkret betonte der Präsident, die Regierung habe die Mittel, um zu reagieren und werde auch aggressiv reagieren. Er hat die getroffenen Maßnahmen aufgezählt, zum Beispiel dass 2 Millionen Hauseigentümern im Rahmen der bestehenden Programme geholfen werden konnte, dass die Regierung im Gegenzug zum Ankauf von faulen Krediten stimmrechtslose Aktien erwerben könne. Und zur Debatte steht ja auch, dass der Staat für Bankschulden gerade stehen soll. Der Präsident Bush hat schließlich noch gesagt, vom gegenwärtigen Treffen der G7 und der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington werde ein starkes Signal ausgehen.
Aber wirklich beruhigt hat das die Börse offensichtlich nicht.
Der Dow Jones hat unmittelbar nach der Eröffnung fast 700 Punkte verloren, also eine wilde Talfahrt. Er ist unter die 8000-Punkte-Marke gefallen. Er hat sich dann erholt, war zeitweise bei Null, kurz vor der Rede von Präsident Bush. Die Schwankungen sind sehr groß. Innerhalb von wenigen Minuten kann es 100 Punkte auf und ab gehen. Der letzte Stand, den ich gesehen habe, war etwa 360 Punkte im Minus, etwa 4% im Minus.
Das war Peter Vögeli direkt aus Washington. Markus Mucklin, in dieser Krisenstimmung, ist es das, was die Finanzwelt von Präsident Bush hören wollte?
Ehrlich gesagt, glaube nicht, dass die Finanzwelt noch sehr viel erwartet von Präsident Bush. Wenn sie Erwartungen hat, dann hat sie solche Erwartungen vor allem auf dieses Wochenende, auf dieses Signal, das der Präsident offensichtlich angesprochen hat, dass er erwartet oder auch meint, dass es kommt vom Währungsfonds und auch von den G7-Finanzministern. Bush hat ja bereits bei seiner Rede im September eigentlich mehr sogar das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte. Er hat nämlich eher Panik ausgelöst, Angst verbreitet, also das Gegenteil, was es eigentlich bräuchte.
Schauen wir kurz auf diese Woche zurück. In Großbritannien wurde die Verstaatlichung von Banken verkündet. Die EU-Finanzminister wollen die Geldinstitute stützen. Am Mittwoch dann haben die Zentralbanken koordiniert den Leitzins gesenkt. Und dennoch konnten all diese Maßnahmen den Aktienkurs nicht wirklich stabilisieren. Was läuft denn schief, wenn selbst solche positiven Meldungen einfach verpuffen?
Das ist die große Änderung gegenüber vor einigen Monaten, gegenüber dem Frühjahr oder auch Frühsommer, als noch Maßnahmen, als um die Rettung von Bear Stearns, also diese Bank ging, da hatten die Börsen positiv reagiert oder auch dann, als es um die Übernahme der Hypothekargiganten Freddie Mac und Fannie Mae gegangen ist in den USA, da hat es auch noch eine kurze positive Reaktion wenigstens gegeben. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber auch, glaube ich, deshalb der Fall, weil die Maßnahmen, die letzten, mit Ausnahme dieser gemeinsamen Zinssenkung, die kommen doch ziemlich unkoordiniert daher. Also gerade in Europa, da hat man zwar gemeinsame Resolutionen beschlossen, gemeinsame Beschlüsse hinaus posaunt, aber letztlich geht jedes Land den eigenen Weg oder sogar Wege, die sich dann negativ auswirken bei den Einlagenversicherungen. Wenn Irland das getan hat, eben eine totale Sicherung, dann wirkt sich das negativ oder konkurrenzmäßig negativ auf andere Banken, kann also neue Probleme eigentlich kreieren. Und auch sonst eigentlich ist viel mehr Kakophonie eigentlich festzustellen, gerade in Europa, als das, was es eben bräuchte, gemeinsames Vorgehen.
Und heute sank zudem der Ölpreis. Dabei haben wir doch gedacht, die Mittel werden in Rohstoffe gesteckt. Wo ist denn all das Geld?
Ja, das ist wohl die letzte Spekulationsblase, die geplatzt ist. Die Rohstoffe haben sich ja sehr stark oder gerade Erdöl ganz besonders massiv erhöht auf knapp $150 pro Barrel. Das war vor 3 Monaten. Jetzt liegen wir bei der Hälfte noch. Das heißt also, da ist eine totale Trendumkehr passiert. Einerseits hängt das natürlich zusammen mit der abflachenden Konjunktur. Die Nachfrage steigt nicht mehr so, wie sie gestiegen ist. Und das ist dann die Wende, die es gebracht hat, dass die Rohstoffspekulanten, die Investoren eben aussteigen und jetzt diesen rasanten Niedergang provoziert haben.
Lange war die Rede bloß von einer Finanzkrise. Viel spielt sich da mit virtuellen Werten ab und die große Gefahr dabei ist der Übergriff von dieser Finanzkrise auf die Realwirtschaft und den haben wir nun.
Das ist, denke ich, auch die eigentliche schlechte Nachricht von dieser Woche. Wir haben die Börsenturbulenzen, auf das schaut man immer, aber die Börsenturbulenzen sind noch weniger schlimm als das, was jetzt eben hinter den Kulissen bereits spürbar ist, dass eben jetzt die Krise über die Immobilien, über verschiedenste Kreditbereiche sich jetzt eben vorfrisst in die reale Wirtschaft. Man spricht jetzt eben von Stagnation, von Rezession. Das ist die neue Prognose des Währungsfonds. Viel pessimistischer als noch vor einigen Wochen die Prognosen gelautet hatten. Und was man noch zu wenig beachtet hat, als eben diese neue Prognose publiziert wurde, es wird auch gesagt, es gebe große Risiken, dass es noch schlechter kommen würde. Dass also eine globale Rezession herausschauen könnte im nächsten Jahr und das hieße im Norden eine Depression. Das heißt also, die Angst der Depression geht nun um und das ist natürlich Gift, das die ganze Krise nur noch weiter verschärfen kann.
Besten Dank, Markus Mucklin, für diese ersten Einschätzungen. Wir sprechen uns gleich wieder. Zuerst aber schauen wir uns die wohl überraschendste Lösung in dieser internationalen Finanzkrise an und die wählte Island. Indem die Regierung alle großen Banken des Landes verstaatlichte, gestern war die letzte dran. Die Krise hat massivste Konsequenzen für den kleinen Inselstaat. Der Geldfluss ist blockiert, viele Isländerinnen und Isländer verlieren ihren Arbeitsplatz und ihr Geld. Und das ist erst der Beginn einer äußerst unsicheren Zukunft. Aus der isländischen Hauptstadt Reykjavik der Bericht von Bruno Kaufmann.
Das Ignotheater im Zentrum ist schon seit Jahren geschlossen. Den Kultursponsoren war das klassische Schauspielhaus zu wenig glamourös für die Trendmetropole Reykjavik auf halbem Weg zwischen Amerika und Europa. Doch jetzt richten sich jeden Nachmittag um 15 Uhr alle Blicke auf das Theater neben dem isländischen Parlament. Vor vielen Dutzend Fernsehkameras und Hunderten von Medienschaffenden, Beobachtern und interessierten Bürgern hat der Ministerpräsident des Landes, Geir Hode, seinen Auftritt. Und wie jeden Tag seit Beginn der Krise zu Beginn dieser Woche hat der konservative Politiker die gleiche Botschaft. Die Lage sei ernst, die Entwicklung tragisch, aber er und sein Team machten das Beste daraus. Dieses Beste bedeutet in den letzten 3 Tagen die Verstaatlichung sämtlicher Großbanken des Landes, die endgültige Freigabe des Kronenkurses und die Entlassung von über 1000 Bankangestellten. Kein Wunder hegt die Bevölkerung keine große Hoffnung mehr, dass die Regierenden die außer Kontrolle geratene Entwicklung irgendwie steuern könnte. Für den Flugpiloten Gunnar Karlsson, dessen Fluggesellschaft Atlanta vor dem Aus steht, kommt der isländische Zusammenbruch allerdings nicht überraschend.
Marken habe ich rechnen mit, dass es nicht gerast. Ich wohne, dass ingen habe wittet, dass es fehlt, dass es so grobt, dass es so stor skettler.
Wir lebten jahrelang weit über unsere Verhältnisse. Wer sich nicht am schnellen Geldausgeben beteiligte, wurde als Miesmacher und unpatriotisch bezeichnet, sagt Karlsson, der keine Ahnung hat, wie es mit ihm und seiner Familie weitergehen soll. Akute Sorgen macht er sich derzeit vor allem um seine Söhne, die in England und Dänemark studieren. Die können nämlich im Moment kein Geld mehr beziehen.
Og það sem ég hef séð á til dæmis spjallborðum á netinu að menn eru bara slegnir, menn eru sjokki.
Und ich habe keine Möglichkeit, ihnen Geld zu schicken. Das Transfersystem funktioniert nicht mehr. Und überhaupt sind meine Kronen ja kaum mehr etwas wert, sagt Gunnar Karlsson in Reykjavik. Ja, niemand will mehr diese Scheine der isländischen Notenbank. Nicht nur im Ausland ist der Handel mit der Krone zum Erliegen gekommen. Auch in Island selbst halten die Wechselstuben seit Tagen geschlossen. Die offiziell publizierten Wechselkurse sind denn auch nichts mehr als eine historische Erinnerung. Auf dem Schwarzmarkt wird derzeit 1 Euro zu fast 400 isländischen Kronen gehandelt. Vor einer Woche lag dieses Verhältnis noch bei 90 Kronen pro Euro. Obwohl die isländische Regierung krampfhaft nach Lösungen für die Krise sucht, sei sie mitverantwortlich für diese, ist die Wirtschaftsanalytikerin Eva Björg Erlendsdottir überzeugt.
Der eine Regierungspartei will sparke Nationalbankchefen.
Noch vor Wochenfrist wurde ein sehr positiver Konjunkturbericht veröffentlicht. Dabei wusste doch jeder, dass es so nicht weitergehen konnte, sagt Erlendsdottir, deren Beratungsfirma wegen der Krise ebenfalls vor dem Aus steht. Vor allem gibt Eva Björg Erlendsdottir die immer noch bestehende Unterstützung der Regierung für den isländischen Nationalbankchef David Oddsson zu denken. Dieser hat über Monate an der einseitigen Inflationsbekämpfung festgehalten und damit die Krone in den Abgrund getrieben. Heute Nachmittag kam es in Reykjavik erstmals zu Protestkundgebungen gegen die Regierung und die Nationalbank. Aber auch im Ausland mehren sich die Stimmen gegen das Vorgehen der isländischen Regierung. Der britische Premier Gordon Brown hat Reykjavik scharf kritisiert für die Nichtübernahme von Verantwortung für Verluste isländischer Banken im Ausland. Es ist offenkundig, das kleine Land mit den einst so großen Banken im Nordatlantik ist nicht nur wirtschaftlich in der Klemme, sondern gerät auch politisch zunehmend in die Enge.
Bruno Kaufmann. Sein Beitrag aus Reykjavik hat den Zusammenbruch Islands gezeigt. Und das ist ja eigentlich die Horrorvorstellung, dass nichts mehr geht, dass man wirklich alles verliert, Geld auf der Bank und Arbeitsstelle. Markus Mucklin, kann uns das hier in der Schweiz auch passieren?
Nein, Island ist nicht gleich die Schweiz, und zwar einerseits schon von den Banken her. Die Schweizer Banken oder die Großbanken jedenfalls stellen zwar ein Klumpenrisiko dar, keine Frage, aber sie hatten doch nicht den totalen Freipass bekommen, wie das in Island der Fall war nach der Privatisierung der Großbanken. Und aber gleichzeitig auch ist die Schweizer Wirtschaft diversifizierter. Also man ist doch weniger abhängig von diesen Banken, als es in Island der Fall war. Man hat eine sehr robuste Wirtschaft ganz generell. Wir haben aber auch zusätzlich ja Banken, die sehr stark verknüpft sind mit der nationalen Wirtschaft oder mit der Industriewirtschaft. Und aber auch gleichzeitig muss man auch sagen, Rückwirkungen wird es durchaus auf die Schweiz haben, was jetzt global passiert. Und ich vermute oder befürchte auch, dass diese Rückwirkungen größer sein werden, als man das vielerorts jetzt noch vermutet.
Viele Kleinsparer wissen angesichts der schlimmen Meldungen gar nicht, wie sie reagieren sollen. Ist ja einleuchtend, dass Banken und Regierungen beruhigen wollen. Aber kann man das glauben oder soll man nicht doch sein Erspartes abheben oder auf diverse Banken verteilen, wenigstens bis etwas Klarheit herrscht?
Es ist natürlich so, dass Geldanlegen, gutes Geldanlegen bedeutet ja immer, dass man nicht alles in den gleichen Korb legt, wie das jeweils heißt. Und das gilt in guten Zeiten, gilt aber auch in schlechten Zeiten. Nun ist es verständlich, wenn die Leute sich gewisse Befürchtungen haben und dann reagieren und das vielleicht etwas besser verteilen wollen. Auf der anderen Seite kann es natürlich verheerend wirken. Alles, was nach Herdentrieb aussieht, war verheerend, wie wir sehen, in den guten Zeiten und ist verheerend auch in den schlechten Zeiten. Und von daher braucht es den Staat, der eben beispielsweise sagt, wir geben auch die Gewissheit, dass Einlagen sicher sind, und da hat die Schweiz Nachholbedarf, mehr zu tun. Aber es braucht auch den Staat, der sagt, wenn es schlecht kommt, dann sind wir bereit zu handeln. Also man muss diesem Herdentrieb vorbeugen können.
Und damit sind wir beim Blick in die Zukunft. Zurzeit sitzen, wie bereits mehrfach erwähnt, die ganz großen Akteure der Finanzwelt in Washington zusammen. Vertreter des Währungsfonds, IWF, der Weltbank, der führenden Industriestaaten. Auf ihnen lastet nun viel Hoffnung, und US-Präsident Bush hat von Ihnen ein starkes Signal angekündigt diesen Nachmittag. Was können die denn überhaupt noch tun?
Nur natürlich, es braucht ein starkes Signal, aber eben mehr als nur Parolen. Und die G7-Finanzminister oder auch der Währungsfonds hatten sich eigentlich bisher vor allem auf Ratschläge beschränkt. Das reicht in dieser Situation überhaupt nicht mehr. Was es braucht, ist, dass man sich klar wird, dass es Banken Finanzierungen braucht, dass es je nachdem Nationalisierungen braucht, um hier wieder Sicherheit einbringen zu können, dass die Kreditgewährung wieder läuft. Also da haben die USA einen Schritt getan oder auch Großbritannien, dass dann im Notfall eben der Staat bzw. die Notenbank in die Lücke springt, um dann Kredit zu gewähren, damit eben auch die sogenannte reale Wirtschaft, die Industrien nicht leiden oder dann eben erst recht in den Sog einer Krise hineinkommen. Es braucht aber auch ernsthafte Überlegung, was muss man tun, dass der Staat eben direkt Gegensteuer gibt über Ankurbelungsprogramme. Ich glaube, da muss man sehr schnell daran gehen, solche bereitzustellen, und dann, wenn die Stagnation eben ins Kippen kommt, zur Depression, dass man da Gegensteuer gibt, rechtzeitig und nicht so spät, wie es eben mit diesen verschiedensten Maßnahmen in letzter Zeit passiert ist.
Ja, und wie realistisch ist es, dass Sie sich dazu durchringen können? Bisher hat es ja nicht wirklich geklappt.
Nun, wenn ich zurückblicke auf die letzten Monate, dann bin ich eher skeptisch, ob jetzt plötzlich der große Ruck durch dieses Gremien überhaupt geht. Aber auf der anderen Seite, was diese Woche passiert ist, mit den Prognosen, mit den pessimistischen Prognosen und vor allem mit den Prognosen, dass es noch schlimmer kommen könnte, wenn man jetzt nichts tut, da hoffe ich zumindest, dass jetzt der Ruck durch diese Gremien geht und dass man sagt, nein, jetzt muss gehandelt werden und vor allem gemeinsam gehandelt werden.
Das waren Informationen und Einschätzungen von unserem Wirtschaftsexperten Markus Mucklin. Jeden Tag, vorgestern, gestern, heute Morgen, verlieren in den USA 8.000 amerikanische Familien ihr Haus. So fühlt sich die geplatzte Immobilienblase für die Menschen an. Ihre Steuergelder werden in horrenden Summen in die Löcher gestopft, die die Finanzkrise bei Banken und Versicherungen aufreißt. Keine Frage, die schwere Wirtschaftskrise in den USA, die schwerste seit Jahrzehnten, wird das Wahlverhalten der Amerikanerinnen und Amerikaner bestimmen. 6% der Bevölkerung sind arbeitslos. Viele müssen sich ganz neu orientieren, wie zum Beispiel Tracy Kelly. Das Porträt über ihn ist ein weiterer Beitrag in unserer Vorwahlserie, bei der wir uns anschauen, wer überhaupt an die Urne gebeten wird, wenn die USA in 3,5 Wochen wählen. Max Ackermann über einen amerikanischen Stehaufmann.
Es ist 8 Uhr morgens. In einem düsteren Industriegebiet von Oakland, Kalifornien, bereitet Tracy Kelly seinen Reisebus für die Fahrt von heute vor.
You should have come with me yesterday. I had a good bus. Today I got a piece of junk. Raggedy, slow.
Ich hätte gestern kommen sollen, lacht der 44-jährige Mann. Heute habe er eine Lotterkiste gefasst. Schäbig und langsam. Tracy mag große Autos und Busse, faszinieren ihn, seit er als kleiner Knirps mit dem Schulbus fahren durfte.
I can remember my very first day of school. The bus came around the corner to pick me up. I was totally fascinated with it from that day on. And I have been ever since.
Nach der High School hat Tracy dann auch als erstes die Lastwagenprüfung gemacht und kurz als Schulbusfahrer gejobbt. Doch gedacht war das alles bloß als Hobby, denn Tracy Kelly wurde Banker, kletterte die Karriereleiter hoch bis zum Vizedirektor und Produktemanager im Geschäftskreditkartenbereich von Wells Fargo. Ein gestandener Kadermann. Doch jetzt fährt er wieder Bus, ganz und gar unfreiwillig.
It's not volunteer at all. It's a necessity. It's actually something that I could do right away to immediately start making money.
$140 im Tag verdient der Buschauffeur Kelly, ein Bruchteil seines früheren Lohnes.
Oh, it's a huge setback. I mean, even when I had my business, at the peak of my business, I made $150,000 a year.
Das Business, von dem Tracy spricht, hatten er und sein Partner vor 5 Jahren gegründet, eine private Hypothekar- und Liegenschaftenmaklerfirma. Anfänglich lief alles recht gut, doch letztes Jahr riss die Immobilienkrise das Geschäft in den Abgrund.
The economy just really destroyed the business.
Die ersten Probleme tauchten Anfang letzten Jahres auf. Die Banken änderten und verschärften dauernd ihre Kreditbedingungen. Für potenzielle Käufer wurde es immer schwieriger, Geld zu erhalten. Unterschriftsreife Verträge waren plötzlich Makulatur.
We noticed that credit started getting tighter. Last year, early last year, because we'd have deals pending to close, but the people could not get financed.
Tracy musste seine 4 Angestellten entlassen und die Büros an bester Lage in San Francisco aufgeben. Eine Weile noch versuchte er, das Geschäft von zu Hause aus über Wasser zu halten, aber Ende Jahr war der Konkurs nicht mehr zu vermeiden. Seither fährt der Ex-Banker und Immobilienmakler wieder Bus. Führt meist ältere Menschen von der Stadt in ein Spielcasino in einem Indianerreservat in Nordkalifornien.
Hi!
Hi, how are you?
No see.
I know!
Oh, good to see you again!
You too!
Yeah, thank you. What happened to work?
Viele der Passagiere sind Stammkunden. Sie bezahlen ein paar wenige Dollar für die Fahrt, kriegen dafür vom Casinobetreiber den doppelten Wert an Spielgutscheinen und verlieren den Einsatz meist in kürzester Zeit. Die billige Glitzerwelt der Spielcasinos lässt Buschauffeur Kelly kalt. Über Mittag hätte er wohl Zeit, sein Glück an Pokertischen und Slot-Machines zu versuchen. Doch das ist nicht seine Welt.
I wouldn't gamble even if I were in great financial shape. I'm just not, that's not me.
Auch als Unternehmer sei er nie ein Gambler gewesen, habe beispielsweise kaum sogenannte Subprime-Loans vermittelt, also jene hochprofitablen, aber risikoreichen Kredite für Schuldner mit schlechter Bonität. Seine Kunden seien meist Staatsangestellte gewesen mit sicherem Arbeitsplatz und gutem Lohn.
Most of my borrowers were prime borrowers, meaning A-paper. And the majority of my clients actually were state employees. That work for the state of California judicial system.
Doch selbst gut verdienende Leute kriegten plötzlich nur noch Schwierigkeld von den Banken. Dieses Ausmaß der Kreditkrise habe niemand voraussehen können.
Real estate goes in cycles. And we had expected that the market would turn, but just never to the degree that it has today.
Nun ist der Traum vom eigenen Geschäft ausgeträumt. Die Ersparnisse von 2 Jahrzehnten Arbeit sind weg, ersetzt durch einen großen Schuldenberg. Tracy Kelly nimmt's erstaunlich gelassen, aber wenn die Rede auf das staatliche Rettungspaket für den Finanzplatz kommt, dann wird der ruhige Mann einen Moment lang sichtlich wütend. 700 Milliarden Dollar für die Wall Street und keinen Cent für Leute wie ihn. Das ist schwer zu schlucken.
I feel that Wall Street needs to fail just like everybody else. No one bailed out my business. Nobody was there to help me. So I don't see why anybody should be there to help them.
Dabei verlangt der Ex-Banker und gescheiterte Immobilienmakler kein Geld vom Staat direkt für sich. Was er will, sind schärfere Vorschriften für Finanzgeschäfte, eine stärkere Kontrolle der Finanzindustrie und als kurzfristige Notmaßnahme sollen die Zinsen von variablen Hypotheken eingefroren werden. Diese oft betrügerischen Verträge mit tiefem Anfangszins, der dann schnell ansteigt, seien schließlich die Ursache der ganzen Misere.
First off, I would immediately freeze adjustable rate mortgages. That to me would stop a lot of the bleeding from the financial institutions to the borrowers themselves.
Die Gläubiger müssten sich dann zwar mit niedrigeren Zinssätzen begnügen, erhielten aber immerhin etwas. Die Schuldner können ja meist die Anfangszinssätze bezahlen, bloß nicht die so unvorsichtig akzeptierten späteren Erhöhungen. Es ist ein Vorschlag, den Hillary Clinton schon vor einem Jahr gemacht hat.
It's exactly whose idea that was. She had that idea over a year ago and nobody wanted to listen to her.
Tracy Kelly hätte sich denn auch Hillary Clinton als Präsidentin gewünscht. Barack Obama aber werde es auch recht machen, hofft er mindestens.
Hopefully, yes. I mean, it seems as though Obama has some very smart financial advisors.
Obama habe fähige Wirtschaftsberater, denen er vertraue, sagt Tracy Kelly. Und macht sich bereit für die Rückfahrt. Die Passagiere sind wesentlich ruhiger als am Morgen, müde vom Spielen und enttäuscht wohl ob der Verluste. Am zuversichtlichsten von allen scheint Chauffeur Tracy Kelly zu sein.
In time I will land on my feet. And I don't feel that I'm that old where I can't recover.
Er werde schon auf den Füßen landen, noch sei er jung genug, um neu anzufangen. Bald schon sei er back on track, ist Tracy überzeugt. Zurück auf dem richtigen Kurs.
I'll be back on track, at least headed in the right direction.
Der Beitrag von USA-Korrespondent Max Ackermann. Immobilienkrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Informationen dazu hat auch unsere Online-Redaktion zusammengestellt. DRS.ch führt dorthin. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit der guten Meldung für den Friedensdiplomaten Ahtisaari und der schlechten Meldung für das Straßenmagazin Surprise. Zuerst aber nach Lugano. Dort läuft zurzeit eine Premiere. Die größte Gewerkschaft der Schweiz, die UNIA, versammelt sich beim ersten Kongress seit ihrer Gründung vor 4 Jahren. Es geht um Gesamtarbeitsverträge, um Wahlen in nationale Gremien, Ausländerpolitik, Personenfreizügigkeit und es geht auch dort um die Finanzkrise. Bundespräsident Pascal Couchepin wurde in Lugano frostig empfangen und erntete dann doch den längsten Applaus. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Wenn Pascal Couchepin kommt, dann verlassen wir den Saal. Das sagten sich an die 100 Junggewerkschafter am UNIA-Kongress und daran hielten sie sich auch. Doch am Ende erntete der Bundespräsident den längsten Applaus des Morgens. Er sei sich der schwierigen Arbeit der Gewerkschaften bewusst. Wie sie ihre Aufgabe erfüllten, verdiene Respekt, sagte Couchepin. Die UNIA werde eine vertrauenswürdige, loyale und verantwortungsvolle Partnerin bleiben in der Auseinandersetzung, sagte der FDP-Bundesrat zu den Delegierten der großen Linksgewerkschaft. Vor der Abstimmung über die Personenfreizügigkeit suchte der Bundesrat also keine Polemik und gar nicht geäußert hat er sich in Lugano zur Finanzkrise, obwohl sich da eine scharfe Auseinandersetzung ankündet. UNIA-Co-Präsident Andreas Rieger zu den UNIA-Delegierten.
Billionen und Billionen Verluste sollen sozialisiert werden, zulasten der Steuerzahler, zulasten der kleinen Leute. Und nachher, wenn die Not wieder vorbei ist, dann soll die Privatisierung der Gewinne wiederkommen. Da sagen wir ganz klar, ohne uns.
Finanzminister Merz könne die geplanten Steuergeschenke für Hedgemanager in den Papierkorb werfen, rief Rieger.
Viele Pensionskassenverwalter haben mit den Geldern der Lohnabhängigen Spekulationsgeschäfte gemacht, inklusive mit Hedgefonds. Das muss verboten werden, das muss nicht mehr zugelassen werden.
Fehlendes Vertrauen, Kreditklemme, Zinsrunden, das sind Begriffe, die bisher in der Diskussion um die Finanzkrise genannt werden. Nicht so bei SGB-Präsident Paul Rechsteiner.
Dass die Leute, die einfachen Leute in den USA, ihre Häuser, ihre Wohnungen nicht mehr bezahlen konnten und nicht mehr bezahlen können. Die Ursache dafür liegt darin, dass die Löhne, die Arbeitsbedingungen in den USA in dieser neoliberalen Phase seit 20 Jahren systematisch gedrückt worden sind.
So hätten die Leute ihren Lebensstandard halten wollen, sie verschuldeten sich mit Hypotheken, mit Kreditkartenkrediten bis zur Zahlungsunfähigkeit. Die Kreditkrise sei so auch eine Reallohnkrise, meint Rechsteiner. Es brauche eine Politik steigender Reallöhne, auch in der Schweiz.
Reallohnerhöhungen für die unteren und mittleren Einkommen, abgezockt in der Vergangenheit haben ja vor allem die hohen und höchsten Einkommen. Es braucht den Verzicht auf Maßnahmen, die auf eine Lohnsenkung hinauslaufen würden. Aber es geht noch um viel mehr. Es geht auch um Maßnahmen beim Sozialstaat. Der Sozialstaat muss gestärkt werden, statt geschwächt werden.
Rechsteiner fordert jetzt in der Schweiz eine Investitionsoffensive der öffentlichen Hand. Die außerordentliche Schuldenbremse aus dem Departement von Bundesrat Merz sei verantwortungslos. Auf einer Treppe sitzt Barbara Halter. Sie schlägt sich durch als Serviertochter. Ihre Meinung zur Finanzkrise?
Das macht mich unheimlich wütend. Da bekomme ich einen dicken Hals und ich könnte weinen vor Wut. Weil die mit unserem Geld um sich schmeißen und wir arbeiten uns ab für Löhne, die untragbar sind.
Barbara Halter ist überzeugt, die Reallohnkrise gäbe es nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz.
Ja, das sieht man sehr gut im Gastgewerbe, weil wir sind einfach noch sehr unterbezahlt für diese Arbeit, die wir leisten. Die Reallöhne, die sind geblieben. Sie steigen wohl ein bisschen an, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Der heiße Stein, der sieht bei Barbara Halter so aus am Monatsende. Die Kasse ist auf Null. Barbara Halter vertritt als Delegierte am UNIA-Kongress das Gastgewerbe, den Verkauf und das Transportgewerbe. Von 220.000 Angestellten im Sektor seien nur 20.000 bei der UNIA, bilanziert sie.
Leider ist das meistens kein Thema, weil jeder hat Angst, seinen Job zu verlieren. Überall.
Schon mehrmals ist er als Kandidat genannt worden, jetzt hat er es also geschafft. Martti Ahtisaari, der ehemalige finnische Staatspräsident, erhält den Friedensnobelpreis für seine Rolle als Friedensdiplomat. Das Nobelkomitee in Oslo begründet seinen Entscheid mit dem Zitat «fast lebenslangen Einsatz Ahtisaaris als international herausragender Vermittler». Hervorgehoben wurde auch sein Engagement im Kosovo-Konflikt. Walter Müller.
Es war eigentlich eine unmögliche Mission, die verfeindeten Serben und Kosovo-Albaner zu einer Einigung zu bringen. Trotzdem legte Martti Ahtisaari nach 13 Monaten und nach unzähligen Verhandlungsrunden im April 2007 seinen Plan dem Sicherheitsrat in New York vor, den sogenannten Ahtisaari-Plan. Der zwar nicht die Frage beantwortet, ob der Kosovo unabhängig werden soll oder nicht, sondern viele technische Details über das Zusammenleben von Albanern und Serben im Kosovo regelte. Er musste sich gegen heftige Kritik zur Wehr setzen. Ahtisaari unterstrich aber in New York, der Verhandlungsprozess zwischen Serben und Kosovo-Albanern sei keine nutzlose Übung gewesen.
But I totally disagree that this has been a useless exercise, because otherwise we couldn't have actually made the proposals that we made, had we not gone through thoroughly the different discussions.
Denn wären sie nicht durch die ganze Diskussion gegangen, dann hätten sie keinen konkreten Plan für den Kosovo vorlegen können, betonte Ahtisaari. Die serbische Seite war anderer Meinung. Das seien Nichtverhandlungen gewesen, sagte der damalige serbische Ministerpräsident Vojislav Koštunica bei gleicher Gelegenheit in New York.
But the way that Mr. Ahtisaari has handled these negotiations, if I would look for a proper word, I would call them instead negotiations, non-negotiations.
Und Ahtisaari müsse ersetzt werden.
We need a new person to negotiate instead of Mr. Ahtisaari for sure.
Auch durch Ministerpräsident Koštunica ließ sich Martti Ahtisaari nicht aus der Ruhe bringen. Er warnte aber, beim Streitfall Kosovo müsse sich der Sicherheitsrat schnell entscheiden, sonst gäbe es Probleme auf dem Balkan.
I think it is important that the Council recognizes that the sooner decisions can be made, the better. I don't think any of us is under any illusion that if there's a major delay, then it will cause problems.
Der Finne hatte recht. Eine neue dreiköpfige Verhandlungsleitung musste nach weiteren 4 Monaten die Kosovo-Verhandlungen für gescheitert erklären. 2 Monate später, im Februar 2008, machte sich der Kosovo einseitig unabhängig. Seither ist er von 50 Staaten diplomatisch anerkannt worden. Der Erfolg von Martti Ahtisaari ist, dass sein Plan heute das Gerüst des jungen Staates bildet. Die Kosovo-Albaner haben übernommen, was Ahtisaari und sein Team während 13 Monaten erarbeitet haben. Damit ist Ahtisaari zum Symbol des unabhängigen Kosovo geworden. Er wird von Serben deshalb wenig geschätzt. Dass Ahtisaari nun den Friedensnobelpreis bekommt, wird in Serbien als Provokation oder gar Beleidigung empfunden. Rückblickend meinte Martti Ahtisaari, die Kosovo-Verhandlungen seien sehr schwierig gewesen. Es sei einfacher, mit Asiaten und Afrikanern zu verhandeln als mit Europäern. Und er habe nie so viel Hass erlebt wie auf dem Balkan, stellte Ahtisaari fest. Der bedächtige und ausdauernde 71-Jährige darf vergleichen. Er bewältigte nahezu hoffnungslose und jahrelange Vermittlungen bei Konflikten, unter anderem in Namibia und in Indonesien.
Walter Müller. Der Friedensnobelpreis geht übrigens auch ein klitzeklein wenig nach St. Gallen. Ahtisaari ist seit 2007 staatswirtschaftlicher Ehrendoktor an der Hochschule dort. Wer in Schweizer Bahnhöfen unterwegs ist, kennt womöglich das Straßenmagazin Surprise und kennt womöglich sogar die Verkäufer und Verkäuferinnen. Doch nun soll Surprise aus den Bahnhöfen verschwinden. Die SBB hat dem Sozialhilfeprojekt die Bewilligung zum Verkauf der Lektüre auf dem Bahnhofareal nicht mehr verlängert. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Surprise Strassenmagazin, haben die Lust dazu? Nein, danke vielmals. Guten Tag, haben Sie so neue Surprise gekauft? Noch nicht, danke vielmals.
Damit soll an Bahnhöfen im neuen Jahr Schluss sein. Denn die SBB will wieder Bahnhöfe, in denen es ums Reisen geht. Verträge mit Kreditkartenfirmen oder Bücherclubs, die an Bahnhöfen regelmäßig für ihr Produkt werben, all diese Verträge wurden gekündigt. Auch der mit dem Straßenmagazin Surprise. SBB-Sprecher Roman Marti.
Hintergrund ist die Reaktionen von Kundinnen und Kunden, die sich von diesen Promotionsaktionen zunehmend gestört fühlen.
Bei Surprise reagiert man entsetzt. Fred Launer, Geschäftsführer von Surprise, spricht gar von einer Katastrophe. Seit 11 Jahren werde das Magazin an Bahnhöfen verkauft.
An den Bahnhöfen haben wir jene Verkäuferinnen und Verkäufer des Straßenmagazins, die kaum mehr eine Chance haben, in einen geregelten Arbeitsplatz zu finden. Das sind Menschen, die oftmals schon sehr lange dabei sind, die ihre Stammkundschaft haben am Bahnhof. Und für die ist es wirklich dramatisch und auch menschlich nicht einfach, einen neuen Stammplatz für den Verkauf des Heftes zu finden.
Verkauft wird Surprise von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Es gibt ihnen die Möglichkeit, ein kleines Einkommen zu haben, einer Tätigkeit nachzugehen, wenn auch einer kleinen.
Man kann diese Leute nicht einfach umplatzieren, die sind mit dem Bahnhof verwachsen, die gehören zum Bahnhof. Und ich weiß auch nicht, wie 3, 4, 5 Verkäuferinnen und Verkäufer von Surprise jetzt das Erscheinungsbild des Bahnhofes nachhaltig stören könnten.
Sagt Surprise-Geschäftsführer Fred Launer. Man ist deshalb mit der SBB im Gespräch und dort zeigt man sich offenbar auch dazu bereit, nach Lösungen zu suchen. SBB-Sprecher Roman Marti.
Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wir wollen zusammen mit Surprise eine gute, konstruktive Lösung suchen.
Wie diese aber aussehen könnte, darüber wurde noch nicht entschieden.
Das war das letzte Wort von Alexander Sauter, jedenfalls für heute bei uns im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber, für die Nachrichten Gabriella Schmidlin, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.